51.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.
We do have English speaking guests,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vaishnavas, are you supplied with earphones?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wollen wir noch testen, ob es funktioniert, die Anlage, oder ist die schon so eingespielt auf die Notwendigkeiten der Zuhörer?
Nein.
You can hear? Gut.
Oder Charat.
Wir werden heute einige Texte überspringen, die in der natürlichen Reihenfolge kämen. Es sind alles Texte, die sich mit und verschiedenen Manus und deren Nachfahren beschäftigen. Diese Verse werden nicht weiter erläutert von Srila Prabhupada, und so haben wir uns entschlossen, die zu überspringen. Die Interessierten sind gebeten, sie nachzulesen. Wir sind dann ins 8. Kanto, 2. Kapitel vorgestoßen, wo eine denkwürdige Auseinandersetzung stattfindet zwischen einem Gajendra, der, wie wir später erfahren werden, ein bedeutender vedischer König war. Gajendra, dieser König hatte einen Fehler gemacht gegen eine und war verflucht worden von einem Heiligen, den Körper eines stumpfsinnigen Elefanten anzunehmen. Dieser Gajendra ging einst mit seinen Elefanten, Kühen, zu einem See, um sich dort am frischen Wasser zu erquicken, wurde aber mittendrin von einem gefährlichen Krokodil angegriffen, das anfing mit ihm zu kämpfen, um Leben oder Tod, für 1000 Jahre lang, so heißt es, wobei das Krokodil langsam die Überhand gewann und den Elefanten mehr und mehr ins Wasser zog. Das heißt, die Halbgötter, die diesen Kampf zusahen, wunderten sich. So, da werden wir mit dem heutigen Text einsetzen. Tato Gajendrasya Mano Valoyasam Alena Dirgena Mahan Abhudvayaha Vrikshyamanasya Jale Vasidato. Der König der Elefanten, Manaha, der Stärke der Entschlossenheit, Bala, die Körperstärke, Ojasam und die Stärke der Sinne, Galena, aufgrund der Jahre des Kampfes, Dirgena, fortgesetzt, Mahan, groß, Abhut, wurde, Vyayaha, die Verausgabung, Vikrishyamanasya, der gezogen wurde von dem Krokodil, Anjale, ins Wasser ein fremdes Element. Avasidata, vermindert. Geistige, physische und sinnliche Stärke.
Dann werden sich die Einzelnen.
Viparayaya, das Gegenteil. Abhut, wurde. Sakalam, sie alle. Jalao Kashaha. Das Krokodil, das im Wasser zu Hause ist, Übersetzung. Darauf verlor der Elefant, da er ins Wasser gezogen worden war und dort viele Jahre kämpfen musste, immer mehr an geistiger, körperlicher und sinnlicher Kraft. Das Krokodil hingegen, das ein Wassertier war, entwickelte immer mehr Begeisterung sowie körperliche und sinnliche Kraft.
Der körperlichen Lebensauffassung
getrieben, Erläuterung. Besteht immer die Gefahr, in dem Kampf zwischen dem Elefanten und dem Krokodil bestand der Unterschied darin, dass der Elefant, obwohl er sehr mächtig war, in einem fremden Element, nämlich im Wasser kämpfen musste. Während der 1000 Jahre des Kampfes konnte er keine Nahrung finden und daher schwanden seine Kräfte, weil seine Körperkraft abnahm.
Ob man ein Mann oder eine Frau ist, man hat keine Tat,
wurde auch sein Geist schwach und seine Sinne verloren an Kraft. Das Krokodil hingegen war ein Wassertier und hatte keine Schwierigkeiten dieser Art. Es fand Nahrung und bekam daher geistige Kraft und seine Sinne wurden belebt. Wird also der Elefant an Kraft verlor, wurde das Krokodil immer mächtiger. Hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem Kampf mit Maya nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne unfähig sind, kraftvoll zu kämpfen. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat der täuschenden Energie, unter deren Einfluss alle Lebewesen in einem falschen Verständnis von Zivilisation verfaulen, den Krieg erklärt. Die Soldaten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten. Um sich fit zu halten, müssen sie sich daher in eine normale Lebenslage begeben. Eine normale Lage ist nicht für jeden gleich. Und daher gibt es die Unterteilung des Vanashram: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas. Besonders in diesem Zeitalter, im Kali-Yuga, ist es empfohlen, nicht Sannyas anzunehmen. Ashvamedam gavalambam sannyasam palapatrikam devarena sutotpatim kalo panchar vivarajajet Brahma Vaivata Purana. Aus diesem Vers können wir ersehen, dass der Sannyas-Ashram in diesem Zeitalter verboten ist, weil die Menschen nicht stark genug sind. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm zwar im Alter von 24 Jahren Sannyas an, doch Sarvabhoma Bhattacharya riet sogar Sri Chaitanya Mahaprabhu, äußerst vorsichtig zu sein, da er in so jungen Jahren Sannyas angenommen hatte. Um des Predigens willen weihen wir junge Männer in den Sannyas-Stand ein, doch wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie für Sannyas nicht geeignet sind. Es ist kein Nachteil, wenn man denkt, dass man sich zum Sannyas nicht eigne. Wenn man sehr starke sexuelle Neigung hat, sollte man in jenen Ashram eintreten, in dem Geschlechtsbeziehungen erlaubt sind, nämlich in den Grihastha-Ashram. Dass man an einer Stelle sehr schwach ist, bedeutet nicht, dass man aufhören soll, gegen das Krokodil Mayas zu kämpfen. Man muss bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht suchen, wie Gajendra es tun wird. Und zur gleichen Zeit kann man Grihastha sein, wenn man sich mit geschlechtlicher Betätigung zufrieden gibt. Man braucht den Kampf nicht aufzugeben. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfahl daher, Stane stita shrutigatim tanuvan manobi. Man kann in dem Ashram bleiben, der für einen geeignet ist. Es ist nicht unbedingt notwendig, Sannyas anzunehmen. Wenn man sexuell erregt ist, kann man in den Grihastha-Ashram eintreten, aber man muss weiter kämpfen. Für jemand, der sich nicht auf der transzendentalen Ebene befindet, ist es kein großes Verdienst, künstlich Sannyas anzunehmen. Wenn man sich zum Sannyas nicht eignet, kann man in den Grihastha-Stand eintreten und mit aller Kraft gegen Maya kämpfen. Man soll jedoch nicht den Kampf aufgeben und fortgehen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya De Satarine.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivashari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
So diese Interessen selbstischen Interessen machen nicht kennen keinen Respekt vor dem
Tato Gajendrasya Manobalo Yasam Kalena Dhirgena Mahanabhutvaya Vikrishyamanasya Jale Vasidato Viparyayo Bhut Sakalam Jalo Kashaha. Übersetzung: Darauf verlor der Elefant, da er ins Wasser gezogen worden war und dort viele Jahre kämpfen musste, immer mehr an geistiger, körperlicher und sinnlicher Kraft. Das Krokodil hingegen, das ein Wassertier war, entwickelte immer mehr Begeisterung sowie körperliche und sinnliche Kraft. Srila Prabhupada erklärt in dieser äußerst prägnanten Erläuterung, die Lehre, die wir aus diesem Text ziehen können. Er sagt, hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem Kampf mit Maya nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne unfähig sind, kraftvoll zu kämpfen. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat der täuschenden Energie, unter deren Einfluss alle Lebewesen in einem falschen Verständnis von Zivilisation verfaulen, den Krieg erklärt. Die Soldaten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten. Um sich fit zu halten, müssen sie sich daher in eine normale Lebenslage begeben. Eine normale Lage ist nicht für jeden gleich. Und dann spricht Srila Prabhupada von den verschiedenen Ashrams, die es gibt, in denen man sich entsprechend der Neigungen und Fähigkeiten situieren sollte, um friedlich zu sein und vor allen Dingen stark in der Bewältigung der Aufgabe unseres Lebens, Krishna bewusst zu werden. Diese Ehrlichkeit mit sich selber ist nicht immer einfach. Es gibt einen großen Fehler der bedingten Seele, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Dambha heißt der Stolz. Ein reines Leben fängt dann an, wenn man seinen Stolz aufgeben kann. Dieser Stolz ist es, der es verblendet, der uns nicht die Wahrheit über uns selber sehen lässt. Dieser Stolz taucht zum Beispiel auf, wenn es darum geht, sich selber einzuschätzen. Im siebten Kanto des Srimad Bhagavatams wird gesagt, wie dieser Stolz einen Menschen daran hindern kann, seine Qualifikation ganz richtig zu sehen. Und zwar im siebten Kanto, Kapitel 9, Text 10, da heißt es, wie Pradvishad Guna Yutat Aravinda Nabha Padaravinda Vimukat Svabacham Vareshtam Manjetat Arpitamano Vacheni Hitarta Pranam Punati Sakulam Natu Burimanaha. Es wird hier gesprochen von den stolzen Brahmanas, und noch die ein sehr eingebildet sind und sich für besser halten als alle anderen.
Gebunden werden kann und bleiben kann.
Srila Prabhupada sprach davon, dass die vedische Kultur zerstört worden ist durch den Stolz in dieser Brahmana-Klasse, die nicht ihre Disqualifikation sehen konnten, geblendet von Damba und deswegen auf Menschen, die sogar qualifizierter waren als sie selber, herabschauten und sie sehr schlecht behandelten, nämlich die anderen Einteilungen der Gesellschaft. Dieser Stolz taucht auch in einer spirituell orientierten Gesellschaft auf, wo sich manchmal vielleicht ein Sannyasi für besser hält als andere Devotees, einfach weil er den Sannyas-Stand angenommen hat, oder ein Brahmachari sich vielleicht besser hält als Grihastas, oder ein Grihasta sich vielleicht besser hält als ein Brahmachari und Sannyasi zusammengenommen und so weiter und so fort. So, lasst uns einmal hier in dem sehr klassischen und für uns ja ein bisschen distanzierten Fall diesen Stolz studieren. Es ist gut, wenn man zu dem Objekt seiner Untersuchung eine Distanz einnimmt, weil man dann mehr sehen kann. Wir werden uns also über den Stolz der Brahmanas Gedanken machen. Wir selber sind nicht in einem Kastendenken aufgewachsen und können es deswegen distanziert studieren. Jetzt muss ich nur fragen, wir haben hier unterschiedliche Gesundheitsgrade. Die sehr powervollen Marathis sind sehr froh über die kalte Winterluft, die kranken Schwächlinge wie ich, für die bedeutet das der Tod. Wir könnten vielleicht so was wie so ein Seitenwind ein. Also das wäre ein Kompromiss, aber auch nicht. Das würde da bedeuten, dass die Devotees dahin vielleicht die Hallentür, also wenn's, oder ab und an mal, du kannst ja, wenn die Devotees einschlafen, dann musst du es aufziehen. Sorry, entschuldige mich bitte. So, lasst uns den Text jetzt hören. Wenn ein Brahmana alle 12 brahmanischen Qualitäten hat, wie sie in dem Buch Sanat Sujata aufgezählt werden, doch kein Gottgeweihter ist und seine Abneigung gegen die Lotusfüße des Herrn hat, ist er sicherlich niedriger als ein Gottgeweihter, der zwar ein Hundeesser war, jedoch alles, sein Geist, seine Worte, seine Handlungen, sein Reichtum und sein Leben dem höchsten Herrn geweiht hat. Solch ein Gottgeweihter ist besser als ein Brahmana, denn der Gottgeweihte kann seine ganze Familie reinigen, während der sogenannte Brahmana, der von falschem Stolz erfüllt ist, nicht einmal sich selbst reinigen kann. Hier wird also gesagt, dass es ungerechtfertigt ist, auf seine Position als Brahmana, also im Varnashram sozusagen, stolz zu sein. Es kann vorkommen, dass der sogar mal früher Hunde gegessen hat. Also das ist die allerniedrigste Form der Ernährung. In China und Korea findet man das. Und wahrscheinlich in den Deluxe-Restaurants von Zürich, so als exquisite, avantgardistische Bereicherung der Speisekarte. Das gibt es tatsächlich, in Deutschland habe ich das mal gesehen. Da wurde das angeboten als eine besondere, kostliche Speise. Da wurde so eine chinesische Woche eingerichtet und da wurde das dann tatsächlich serviert. So nach der vedischen Betrachtungsweise ist ein Mensch, der so weit gehen kann, also der Gefallenste.
Ach, sagte da die Luft, es ist ganz einfach.
Nicht gehoben.
Du musst dein falsches Ego aufnehmen.
So, selbst einer, der zu diesem Extrem gegangen ist, wenn er ein Devoti Krishnas ist, heißt es, ist er als höher einzustufen als ein Brahmana, der also stets die Wahrheit spricht, die Sinne beherrscht, sich Bußen und Härten auferlegt, frei, intelligent ist, tolerant,
über die
sich keine Feindschaft etc.
Ende der Wüste
dann Narada Muni bestätigt das in einem sehr wichtigen Text, den Prabhupada öfters zitiert hat. Yasyaya lakshanam proktam pungso vanarabhidyankyakam tat anyatra bidrashyeta tatenaiva vinirdishet. Wenn jemand die oben beschriebenen Kennzeichen eines Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas oder Shudra aufweist, also die Sinne kontrolliert, den Geist kontrolliert, das ist brahminisch, sollte er diesen Merkmalen gemäß eingestuft werden, selbst wenn er in einer anderen Klasse geboren ist. Also dieses geburtsmäßige Kastenunwesen, muss man ja schon sagen,
wo wir nicht so weiterkommen.
Wo ein Mensch entsprechend einer Position und nicht seinen Qualitäten, seinen Eigenschaften eine Position zugesprochen wird, wird im Bhagavatam von Narada Muni als unrelevant bezeichnet. Man soll den Eigenschaften gemäß eingeteilt werden, selbst wenn man in einer völlig anderen Klasse geboren worden ist. Das wird hier so gesagt. Also, ich möchte mit diesem Beispiel aus den Schriften den Punkt illustrieren, dass es darum geht, die Eigenschaften herauszufinden. Und entsprechend dieser Eigenschaften eine Einstufung zu finden, die einem gerecht ist. Das ist, was in diesem Zusammenhang für diese Vorlesung, was ich gerne herausstellen möchte.
Das ist sehr wichtig.
Die Eigenschaften sind sehr wichtig. So, hier wurde auch gesagt, wir sollten also die Soldaten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten. Um sich fit zu halten dafür, müssen sie sich daher in eine normale Lebenslage begeben. Nicht was für Eigenschaften habe ich und dem Gespräch, demgemäß, wo ist meine Lebenslage, von wo aus ich Krishna diene. Das muss man ganz ehrlich betrachten und das wird in den genannten Texten vom Bhagavatam werden wir dazu ermutigt. So. Doch das geht nicht. Es ist nicht möglich für einen Menschen, ehrlich mit sich selber zu sein oder mit anderen, wenn er getäuscht ist von Stolz. Dieser Stolz ist eines der Eigenschaften, es hat einen Grund, warum Stolz einen hinwegtäuscht, denn der Stolz ist, der Stolz ist eines der Eigenschaften, die es verhindert, dass man zu wirklichem Wissen kommt.
Weil er sich nicht mehr an Krishna erinnert.
Im 13. Kapitel der Bhagavad Gita wird gesagt, Amanitvang, Adambitvang, diese beiden Eigenschaften sind die Eigenschaften, die Wissen darstellen und alles andere, was es und es wird unterschieden von Unwissenheit. Amanitvang heißt Demut und Adambitvang heißt Freisein von Stolz. Dann kommt noch eine lange Liste, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit ist dabei. Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen und so weiter. All dies erklärt Krishna hiermit, all dies erkläre ich Krishna hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Wer interessiert ist an Wissen, sollte sich diese Verse durchlesen, 13. Kapitel 8 bis 12, wo Krishna eben eine Definition von diesem vom Wissen gibt, einem Begriff, der interessant ist einfach und den es sehr oft geht. Es ist wichtig, da Krishnas Definition zu hören. So, die beiden ersten Eigenschaften für Wissen sind Demut und Freisein von Stolz. Es liegt daran, dass ein Mensch, der nicht demütig ist und voller Stolz ist, nicht seine eigene Position erkennen kann. Es geht einfach nicht. Eine Solch ein Mensch wird von Krishna beschrieben, ein Mensch, der voller Stolz ist, er wird beschrieben als wie Mudha. Mudha heißt Esel und wie heißt Härteklasse 100. Ein Esel der Härteklasse 100 sozusagen. Also wie ist eine, das ist jetzt eine etwas ungewöhnliche Formulierung, die bestimmt Sanskritbegriffen aufstoßen würde. Wie ist eine Steigerungsform? Nicht? Also ein hundertprozentiger Esel, wenn man so will, wie Mut hat man, ist jemand, der Ahankara hat, falschen Stolz. Ahankara wie Mut hat ma Gataham Itimanyate.
Als Krishna
heißt es, der Mensch, der durch falschen Stolz gehandelt, geblendet ist, der sieht sich immer als den Handelnden, wobei er gar nicht erkennt, dass er eigentlich nur ein Instrument ist in den drei Erscheinungsweisen. Ihr kennt, glaube ich, diesen schönen Text. Nicht? Ein Mensch also, der bedeckt ist von falschem Stolz, ist nicht in der Lage, sich seine Situation einzuschätzen. In der Bhagavad Gita wird richtig gleich das Extrem des falschen Stolzes genannt. Adyosmi Danavan. Wollte ich das mal vorlesen, damit es was zu wundern gibt.
Adyosmi mit DH. So viel Speise gegeben und wahrscheinlich also so viel investiert in Krishna, dass sie jetzt noch Geld zurückhaben wollen. Und ihn nicht gehen lassen wollen.
15 steht es drin. 16 Kapitel.
Jemand hat Schulden und macht sich aber eine größere Reise.
Der dämonische Mensch denkt.
Der Schuldner heißt das, glaube ich.
Der Gläubige, stolz. Der so viel Reichtum besitze ich heute.
Hey, du kannst es nicht
nach meinen Plänen werde ich noch mehr erlangen.
Mir meine 10 Mark
so viel gehört mir jetzt. Und es wird in Zukunft mehr und mehr werden. Dies ist mein Feind und ich habe ihn ausgerottet. Und meine anderen Feinde werde ich ebenfalls noch töten. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen mächtig und glücklich. Aber ich bin der reichste Mann, umgeben von adligen Verwandten.
War für ihn klar,
und so weiter.
Unser Leben geht
auf diese
weg.
Weise sind solche Menschen durch merken, Unwissenheit verblendet. Wie Mohita, starke Verblendung. Also wie Mudha, starker Esel. Das ist jemand, der, von diesem falschen Stolz getäuscht ist. Das mache zu Anfang kleine Züge annehmen, aber wenn es einen völlig bedeckt, wird man halt, wie hier im 16. Kapitel beschrieben, durch und durch dämonisch sogar. Wird neidisch, selbst auf die höchste Persönlichkeit Gottes, weil man sich selber für Gott hält.
Deswegen haben die alles versucht.
Die Mayavadi-Gesinnung, selber Gott zu sein, beruht im Grunde genommen auf diesem Damba, diesem Stolz, der im Herzen der bedingten Seele residiert.
Nicht? Ein Materialist kann das nie verstehen.
Was der Mayavadi sagt, Krishna ist alles. Das stimmt noch. Jetzt hört seine Schlussfolgerung. Krishna ist alles. Das stimmt noch.
Vorwürfe.
Alles ist Krishnas Energie. Achintya, Abheda, Beda, Tattva. Alles ist.
Einmal ging ein Devotee.
Und jetzt seine Schlussfolgerung ist, deswegen ist alles Krishna. Das stimmt nicht.
Einmal.
Zum Beispiel, Krishna ist auch das Mikrofon.
Ein Materialist.
Alles ist aus seiner Energie. Besteht aus seiner Energie. Aber wenn ich jetzt dazu kommen würde, das Mikrofon als Krishna zu verehren und nicht Gornitai und Sri Jagannath, Baladev und Subhadra Devi, dann stimmt das nicht. Dann ist es falsch. So, diese Mentalität, die einen also hindert, diese stolze Mentalität, ist also etwas, was aufzugeben ist im spirituellen Leben. Ich habe eben zwei Extreme dieses Stolzes genannt. Einmal diese dämonische Mentalität. Und dann schließlich die Mayavadi-Philosophie als zwei Höhepunkte dieser Bedeckung des falschen Stolzes. Der Mayavadi geht ja so weit zu sagen, also ich bin ja auch dein Gott.
Du bist
kein Problem.
Alle Frauen gehören
für die gut.
Und du hast eine Frau von
so.
Du bist der Ehebrüchige.
Wie kann jetzt dieser Stolz aufgegeben werden? Vielleicht ist es so, dass er auch uns noch bedeckt im kleinen Maße. Vielleicht unter Umständen. In einer feinen Schicht, die nicht so erkennenswert ist. Ich meine, wir würden, niemand sagt, ich bin Gott oder hat solche dämonischen Sätze drauf wie im 16. Kapitel. Ich bin mein und so weiter und
aber
so
fort. Aber Krishna, Prabhupada verstand Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes,
dem Bhagavatam wird die Lösung gegeben,
zu dem alle
mit den Sanskrit-Worten, Tat Arpita Mano Vacha, indem man seine Worte, seine Gedanken, sein Körper, seine Gedanken und seine Worte in Krishnas Dienst stellt. Das bedeutet, Sannyas anzunehmen. So ein Sannyasi nimmt so einen Stock. Da sind vier Bambusstäbe. Der eine davon repräsentiert Hingabe zu Krishna. Aber die anderen drei sind wichtig. Geist, der eine heißt Körper, Gedanken und Geist. Das sind also diese drei Stöcke. Und das sind Stöcke, werden gebraucht, um die Prügelstrafe zu verabreichen. Ein Sannyasi nimmt ein Chastisement entgegen, ein Tadel. Ich akzeptiere, also mein Herr, ich akzeptiere drei Arten von Tadeln von dir. Nämlich, dass ich meinen Körper, meinen Geist und meine Worte in deinen Dienst weihe.
Ist aus einem ganz bestimmten,
das sind so die Stöcke.
Sehr, sehr wichtig.
Und wenn man es nicht macht, klingt, kriegt man eine Züchtigung von den Stäben. So ist das mit dem Sannyasi-Leben.
Wenn wir in diese materielle Welt hineinkommen
und nicht das ist der Tridandi,
sehr, sehr schwierig.
Der Tridandi Sannyasi. Wir alle müssen in unserem spirituellen Leben irgendwann dazu kommen, unseren Körper, unseren Geist und unsere Worte in Krishnas Dienst zu stellen. Das ist sehr wichtig. Es mag für einen Menschen als eine Strafe angesehen werden und als ein Tadel. Ich kann nur noch was für Krishna tun, nur noch an Krishna denken und nur noch über Krishna sprechen. Was für eine Einschränkung.
Also völlig runtergefallen, heruntergekommen.
Man meint, das heißt ja, dass mein Tätigkeitskreis schrumpft und begrenzt wird, so sagt man. Doch wer diese Begrenzung oder diese Art Disziplin sich nicht auf erlegt, wird diszipliniert werden von vier anderen Stöcken.
14 oder 15 Jahre alt.
Ich sprach die Geburt,
willst du nicht mal in die Welt
Alter,
mal sehen,
Krankheit
und so weiter.
Und Tod.
Und er sagte zuerst,
im Prema Vivata heißt es,
weil er gerne mit mir zusammen sein wollte und ein bisschen gemeinsam.
Krishna Bulise Jiva Anadi Bahimuka Ateva Maya Tare Deya Sangsaradi Duka. Wenn die Seele Krishna vergisst, wird sie zur illusionierenden Energie seit unvordenklicher Zeit angezogen, die ihr unbegrenzte Leiden in der materiellen Welt beschert.
Leidenschaft.
Nicht? Nochmal, nicht wenn, sondern ich habe es falsch übersetzt. Indem die Seele Krishna vergisst, wird sie angezogen zur illusionierenden Energie, Anadi, seit unvordenklicher Zeit, und die gibt ihm unzählige Leiden in der materiellen Welt. Sein Körper und seine Gedanken und seine Worte nicht in Krishnas Dienst zu stellen, sondern in den Dienst Mayas zu stellen, bringt schwere Konsequenzen mit sich. Maya wartet da und bestraft einen mit den Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod.
Manchmal sagen die Bodhis,
Prabhupada hat
in
einer Lecture über diesen, über die anderen Vers des Bhagavatams gesagt.
Das wäre der richtige Ausdruck. Sie sind von Leidenschaft und Unbekannt.
Jetzt sagt jemand, ja, aber was regst du dich auf? Tod ist kein Leid. Ist doch natürlich.
Sie ganz schön agitieren und manchmal
Prabhupada sagt, nein!
Zusammen.
Oh, sorry, das ist nicht nötig,
mit einem,
das
zu schockieren. Mit Glück gleich zu
gehen. Nein!
Das hat nichts mit,
der Wirklichkeit. Was für ein Fehler!
sehr weit entfernt. Und als Beispiel gab er denn eine...
Was für ein Fehler! Sich, Maria. Dem, der man Anitya ist, sorry, Nitya ist, ewig ist.
Warum nicht?
Für vergänglich zu halten.
Typus Maria ist ganz bekannt gewesen. Kennt sogar ich.
Wir sind ewig.
Im Mittelalter.
Du bist ein Kind Gottes, Madhumangal. Also jetzt nicht von dieser und so weiter. Ein Kind der Unsterblichkeit.
Hast du mal Typus? Noch nicht.
Eigentlich ist es unnatürlich für die Seele, Geburt und Tod anzunehmen. Das ist unnatürlich.
Also, ich muss ja immer alles haben. Ich habe das auch schon gehabt.
Kann ich sagen.
Das ist so heavy.
Natürlich zu sterben. Es ist unnatürlich,
dass du innerlich
diese transzendentalen Sicht gesehen findest. Ist es ein Skandal, dass du überhaupt stirbst, Madhumangal. Wo du doch ein Kind der Unsterblichkeit
so erscheint, als würde dein Gehirn braten. Also das ist, ich sage das, weil
das ist unsere Philosophie. Ganz schön transzendental, nicht?
Man tut euer hochsensibles Gehirn in eine Bratpfanne rein. Und das ist noch verbunden mit dem Nervenkostüm. So ist Typhus ungefähr.
Es geht. Ich möchte zum Ende der Vorlesung kommen. Es geht im spirituellen Leben darum, eine Situation zu finden, in der wir diese Problematik lösen, die Problematik von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Und dazu ist es absolut vonnöten, einen friedlichen Lebensumstand zu finden, den man ehrlich eingehen muss.
Dann erschüttert alles.
Ehrlich heißt, wo stehe ich jetzt? Was sind meine Neigungen? Was sind meine Fähigkeiten? Und so wie jemand dort hinkommt, ist sehr, sehr nice.
Maria, ein Mädchen.
Es ist jedoch nicht möglich, das zu tun, solange man getäuscht ist von Dhamma.
Abnahme genommen.
Und Stolz, der es verhindert zu wissen,
Körper,
über seine Situation zu kommen.
Ihr ganzes Blut war infiziert mit Typhus.
Diesem Stolz kann man entgegenwirken durch Demut.
Ja, wieso ging es ihr dann noch
gut? Die Entwicklung von Demut.
Das arme Mädchen,
Demut heißt
man
die
sagen,
Sicht der Wirklichkeit anzunehmen.
Weil sie war sehr, sehr stark.
Demut heißt eine Sicht
der Wirklichkeit. Das hat sie nicht ausgemacht. Sie war ein sehr starker Organismus. Sie konnte damit leben. Und ist deswegen in die medizinische Geschichte als die Typhus-Maria eingegangen. Nicht? So.
Sehr oft
so ist es auch mit einem Devotee.
Ist es für uns deswegen so schwierig,
stark ist,
eine uns natürlich zu situieren in unserem Service oder wo wir sind, darum zu bitten, weil wir Missverständnis haben. Das, worum es im Krishna-Bewusstsein geht, ist nicht eine Position in der Brahmana oder Brahmachari oder so.
Sogar im Westen.
Ich weiß, viele wollen immer Brahmana eingeweiht werden.
Aber dazu muss man Krishna im Herzen
haben. Sind vielleicht gar nicht von der Natur.
Überhaupt nicht.
Sind keine Studiosos und keine haben Bergbauereigenschaften bis in den letzten Teile ihres genetischen Kodoxes.
Wo man mal up und mal down
so weiter und so fort. Das heißt, es ist schwieriger, einen Charakter zu verändern, als die Alten wegzuschieben. Das geht also noch. Da könnte man da, das ging es noch möglich.
Und wir sind Symptome der zwei niederen
Schwierigkeiten zu verändern.
Und wenn man in jedem Umstand zufrieden
ist, das Charakter ist hier Svabhava gemeint,
oder
diese angenommene
materielle Natur,
die wir haben mit unserem Körper und unserem Geist.
Sich
es geht gar nicht darum,
ein bisschen Gemeinschaft mit der Bewegung des Krishna-Bewusstseins
und schon oder als Grihastha. Es wird bald so sein, dass die Grihasthas, es war vorher so, dass die Brahmacharis auf die Grihasthas runtergespäht haben. Jetzt werden die Grihasthas zahlreicher und jetzt spähen die Grihasthas bald auf die Brahmacharis und Sannyasis runter. Die sind verklemmt und unnatürlich, die
Brahmacharis
und Sannyasis. So umgekehrt war es so, die Grihasthas sind gefangen. Fallen wurde immer gesagt von der Mehrzahl. Die Mehrzahl geht immer auf die Minderzahl
runter in der Mathe-Welt.
Mit der Mathe-Energie.
So, Krishna ist in jedem. Wenn wir einfach nur die Worte und
Sache ist, man muss irgendwie natürlich sein und
jemand Bhagavata und die Bhagavata
voll mit Krishna. Ja, richtig. Der Punkt ist, weswegen das so schwierig ist, weil wir aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht. Es geht um Krishna. Es geht darum, Krishna zufriedenzustellen.
Indem wir die Botschaft Gottes
hören, den Körper,
wir nach und nach
den Geist und die Sinne
Vorgang,
in Krishnas Dienst zu stellen.
Das ist erklärt.
Nicht hier in diesem Text, den wir vorhin lasen, sie im 7. Kanto, 9. Kapitel, Text 10. Jetzt unglücklicherweise verschlagen.
Hier.
Da heißt es,
im Westen, sagt er,
ein Gottgeweihter mag vorher zwar ein Hundeesser gewesen sein, wenn er jedoch alles, sein Geist, seine Worte, seine Handlung, sein Reichtum und sein Leben dem höchsten Herrn geweiht hat, dann ist er als wirklicher Brahmana zu betrachten. Nicht? Der Devotee besticht also, oder der Devotee kommt zu dieser, geht über die materiellen Einschränkungen hinweg, über Brahmanas, auch Grihastha, Brahmachari, diese Unterteilung, geht er weg durch diese eigentliche Sache, diese sich in den Dienst Krishnas zu stellen. Wir haben das sogar, Prabhupada hat den Begriff, Grihastha Brahmacharis geprägt. Also ein Grihastha, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, sollte auch als Brahmachari betrachtet werden, weil er sich richtig beschäftigt im Krishna-Bewusstsein. Macht zwar Kinder in die Welt setzen, was ein Brahmachari nicht tut, aber er ist, er beschäftigt auch hier, das ist eine spirituelle Tätigkeit. Krishna spricht davon, dass das nicht entgegen den religiösen Prinzipien ist, sondern das ist, er benutzt seinen Körper und seinen Geist und seine Worte in Krishnas Dienst. Das ist also ein Devotee. Und wird da als
Maria und
Typhus Brahmachari sogar beschäftigt. Es wird nicht, diese Tätigkeit wird nicht als verwerflich angesehen. Es gibt allerdings keine Brahmachari, der Umkehrschluss Marius. Ist nicht. Das gibt es nicht. Ich meine im Krishna-Bewusstsein jetzt.
Mitzuteilen habe ich dir. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Brahmachari Grihastha, das ist
alles Gute nicht,
für eure. Das kann man, lässt sich nicht so sehen.
Eure, sagen wir mal, Bemühung frei vor der Infizierung.
So, damit sind wir an ein aufrüttelndes Ende gekommen.
Seilfabrik nicht des Ahamkara. Da kriegen wir andere Seile. Da kriegen wir die.
Habt ihr irgendwelche Fragen hierzu?
Reichtum binden. Das andere Geschlecht und Pratishtha in unserem Herzen. Aber dann kommt Krishna nicht. Wir müssen das Seil der Bhakti entwickeln. Dann ist Krishna in unserem Herzen. Selbst wenn wir manchmal unaufmerksam uns an Krishna erinnern müssen.
Oder
unaufmerksam
nicht so diese Eigenschaft von haben, erwarten, von der Natur her. Ja.
Devotee zu werden. Das ist ein allmählicher Vorgang. Gut. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ja.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Darf ich sie nochmal für die kassettenhörende Nachwelt wiederholen? Du hattest gesagt, dass jemand, der nicht die Natur eines Brahmanas hat, manchmal den Wunsch hat, ein Brahmana zu werden. Und hattest das verurteilt, oder klingt jetzt so hart, hattest das nicht für gut geheißen. Zugleich jedoch sehen wir das. Wird gesagt, die haben automatisch die Natur von Brahmanas. Und dann hören wir auch noch, dass die... Wie war das? Kshatriyas kriegen die Brahmaneinweihung in der vedischen Kultur, die heilige Schnur. die Vaishyas auch.
Und, Krishnas Arrangement.
Also,
und das ist bestimmt mit einer Reinigung.
Wie bestimmt. Ist das bitte schön alles unter zusammenzubringen? Es geht, sagen, es ist zusammenzubringen, dadurch, dass es darum geht, die Eigenschaften zu entwickeln. Die 12 Eigenschaften eines vollkommenen Brahmanas lauten wie folgt. Er hält sich an die religiösen Grundsätze, spricht die Wahrheit, beherrscht die Sinne, indem er sich Bußen und Härten auferlegt, er ist frei von Neid, intelligent, tolerant, schafft sich keine Feinde, führt Yagyas aus, gibt Almosen, ist zuverlässig in den Veden bewandert, weil er sie gut studiert hat und hält Gelübde ein. Das sind die 12 Eigenschaften, die in der Sanat Sujata aufgezählt werden. Wenn ein Devotee diese Eigenschaften entwickelt, da, und das sollte er tun, und das geschieht, wenn er ein fortgeschrittener Vaishnava wird, dann ist er automatisch ein Brahmana. Wenn wir jetzt aber jemand haben, der diese Eigenschaft nicht entwickelt, obwohl er ein Devotee ist,
kennen Sie diese Situation? Yudhishthira und die 5 Pandavas sind den
Himalaya-Berg
hochgegangen.
Müssen wir warten mit der Brahmaneinweihung, bis er diese Eigenschaften entwickelt hat.
Gefallen.
Es geht um die Eigenschaften, die da sein müssen. Es kommt es ist jetzt nicht so, dass mit dem Eintritt in der Bewegung der des Krishna-Bewusstseins macht es Bing und wir haben sofort alle guten Eigenschaften. Wir sehen sogar, dass wir manchmal Schwierigkeiten in der Bewegung haben, weil bestimmte Eigenschaften nicht vorhanden sind, sich auch nicht einstellen. Von Neid zum Beispiel. Das ist
und
nicht immer da.
Also bevor sie das taten, fragte Yudhishthira, kannst du uns eine
Unterricht anschauen, die Prabhupada, die über diese Brahmaneinweihung sagt, sieht man am Ende der Briefe, dass er Schwierigkeiten sah durch diese Brahmaneinweihung. Er sprach davon, dass er sein Fehler war, das war in den letzten Tagen, dass er aufgrund von den Empfehlungen von Tempelpräsidenten unqualifizierte Menschen als Brahmane eingeweiht sind, die später weggefallen sind und ihm große Schwierigkeiten gemacht haben. Hier spricht Prabhupada von etwas anderem. Dieser Text, diese Erläuterung, sie fällt ja wirklich auf. Sie fällt ja wirklich aus dem Bhagavatam heraus. Er spricht also, Prabhupada spricht hier davon, dass um des Predigens willen weihen wir junge Männer in den Sannyas-Stand ein. Doch wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie für Sannyas überhaupt nicht geeignet sind. Es spricht hier auch von einer Einweihung, die öfters in der ISKCON stattgefunden hat, aber da war noch nicht die Eigenschaft da. Dieses ist geschrieben worden, diese Erläuterung, zu dem Zeitpunkt, als ein Sannyasi gerade heruntergefallen war. Und zwar war ein Brief gefunden worden, den er an seine Geliebte in New York geschrieben hatte, unterzeichnet mit "Komm schnell zu mir, der König des Sahajiyas". So hat er das unterzeichnet. Ich will natürlich hier nicht in der Öffentlichkeit Namen geben, weil diese Devotee gut situiert im Krishna-Bewusstsein jetzt wieder ist und ein sehr nicer Devotee ist. Aber das war es war sehr schwer für die Bewegung. Hielt sich nicht immer im Tempel auf, hatte einen sehr erheblichen Fall gehabt und das war sehr schwer für Prabhupada auch. Also diese Unqualifizierten. Das hilft auch einem Menschen, der nicht die Qualifikation erworben hat, nicht, wenn er die Einweihung bekommt. Denn nach einer gewissen Zeit handelt er nicht dementsprechend. Dann ist er ein über den Gayatri Mantra eingenickter Brahmana. Und einer beim Scherzen mit anderen den Gayatri-Mantra chantender Brahmana, dessen Wäsche nicht gewaschen ist seit einigen Tagen und so weiter und so fort. Und das hilft ihm dann nicht, wenn er diese Qualifikation nicht hat. durch ernsthafte Aufnahme des hingebungsvollen Dienstes ist es möglich, die Grundeigenschaften zu entwickeln, die ein Vaishnava hat, dass er seinen Körper, seinen Geist und seine Worte in Krishnas Dienst stellt. Und dann entwickeln sich diese Eigenschaften. Wenn wir uns also die Brahman-Einweihung wünschen, die sehr schön ist, weil sie einem hilft, man kann die Dedis damit verehren, die näher kommen, sollten wir uns bemühen, die Vaishnava-Eigenschaften zu entwickeln und sollten wir uns bemühen, im Dienst Krishnas uns ganz einzusetzen, und dann kommen diese Eigenschaften natürlich heran, die folgen praktisch uns wie der Schatten der Substanz folgt. Ich glaube, hiermit ist ein Standpunkt sehr klar herausgearbeitet worden. Es ist ein persönlicher Standpunkt, für den ich sehr stark empfinde. Ich möchte es auch so ruhig so sagen, das ist ein, und ich möchte ihn so begründet haben. Ja. Ich möchte die Frage wiederholen. Es ist sehr wichtig, eine Zweiteinweihung zu erhalten, denn wir haben gehört, dass mit der Zweiteinweihung der Schüler der spirituelle Meister den Schüler annimmt. Es ist möglich, überhaupt angenommen zu werden vom Schüler, so stellt sich dann die Frage, ist es überhaupt möglich, vom spirituellen Meister angenommen zu werden, ohne die Zweiteinweihung zu bekommen? Das ist die Frage. Nach meinem Verständnis ist die Zweiteinweihung nicht Voraussetzung für eine echte Schülerschaft und auch nicht Voraussetzung dafür, dass man zurück zu Krishna kommt. Mir ist der eine Brief bekannt, den Srila Prabhupada zu diesem Thema geschrieben hat, wo er tatsächlich davon spricht, dass die Einweihung dass die wirkliche Einweihung die Diksha ist, also die Zweiteinweihung. Wir sehen zum Beispiel in der Gaudiya Math heute das so praktiziert, dass diejenigen, die die Harinam-Einweihung, die wird gar nicht so ernst genommen. Die chanten da vier Runden und so weiter und so fort mit der Harinam-Einweihung. Und dann, die sind auch der Meinung, die zweite Einweihung, das ist die wichtige. Es gibt jedoch andere Aussagen zu dem Thema, nämlich, dass ein Schüler wenn er den Auftrag des Spiritual Meisters angenommen hat, oder den Spiritual Meister im Herzen angenommen hat, das heißt die Unterweisung, dass er dann ein Schüler ist. Und diese Unterweisung gibt es. Ich würde gerne jetzt einmal Tattva Vit Prabhu fragen. Did you follow the question and the discussion? What is your understanding? You can speak in English and I will summarize it and say it in German. We will give you a microphone because this is very interesting discussion.
Prabhupada asked, Srila Prabhupada, I don't have any power here. Prabhupada asked, as his disciples, the second initiation was given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati to devotees to establish that the devotees should be seen as Brahmins. There was a big controversy at the time of Bhakti Siddhanta Saraswati's life, and he had to defeat caste Brahmanism, so he, part of his strategy was to initiate devotees as Brahmins to show that they're as good. So Prabhupada continued that, he followed that precedent, although formally there wasn't that second initiation. Prabhupada continued it. As you said, he looked for the qualities. He wanted the devotees to develop the brahminical qualities. But my understanding is that if a devotee received first initiation, he was Prabhupada's disciple without a doubt. And the question didn't come up too often during Prabhupada's life, as far as I know, whether the second initiation completed or made the initiation complete. But perhaps if we look in the Shikshamrita, you seem to have been you've been reading lately in about this. Maybe you could add something.
Thank you. Ich möchte eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was Tathagata Prabhu gesagt hat. Srila Prabhupada akzeptierte seine Schüler auf der Grundlage von den, dass sie die vier regulierenden Prinzipien einhalten würden und 16 Runden chanten würden. Wer das tat, war zweifellos ein Brahmana. Dann schaute er auf vorher war es der Fall, vor Bhaktisiddhanta Saraswatis Zeiten war es der Fall, dass Brahmanas, dass die Vaishnavas keine Brahmaneinweihung annahmen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur führte dann, weil ein Vaishnava transzendental ist zu der Kast, vom, zu dem Kastenwesen, oder diesen Überlegungen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur führte trotzdem die zweite Schnur ein, weil das damals nicht akzeptiert wurde in der Gesellschaft. Es gab eine Riesenkontroverse und so weihte er dann die mit einer Brahmenschnur ein, um zu zeigen, das sind Brahmanas, die, die Vaishnavas. Prabhupada hat diese Tradition weiter geführt. So, mein Verständnis ist also von dieser Sache, dass, wie wir in den Schriften lesen, sind Vaishnavas transzendental zu Brahmanas, und wenn sie die richtigen Eigenschaften vom Vaishnavas entwickeln, dann sind sie automatisch, sagen wir mal so, wenn ein Vaishnava die richtige, die Eigenschaften vom Brahmanas entwickelt durch sein Vaishnavatum, nicht geläutert wird, dann sind sie automatisch Brahmanas. Deswegen würde ich sagen, entwickelt die Vaishnava-Eigenschaften, die die Brahmana-Einweihung entwickeln wollen. Man sollte gute Vaishnavas werden, und dann kann man automatisch die Brahmaneinweihung bekommen. Ja, hängt jetzt so, jetzt schenkt so, wie es ist, dicke Luft im Tempel. Ja, ja, also du hattest aber doch eben gesagt, dass vielleicht, dass da als viele Unglück geschieht. Heißt das denn, dass, dass nicht alle die Vaishnava-Eigenschaften entwickeln? Heißt es denn, dass nicht alle von uns transzendental sind? heißt es denn, dass nicht alle von uns besser sind als Brahmanas? Und ich würde ganz leise ins Mikrofon wispern. Ja. Aber das natürlich nicht laut sagen. Ich wollte ein bisschen Stellung nehmen zu der dicken Luft im Tempel. Ich glaube, dass... wollt ihr das jetzt diskutieren, diese Thematik? Ich würde sagen, hier kommt ein Standpunkt sehr klar und leuchtend im Temporaum. Übrigens habe ich sehr viele Brahmen-Einweihungen schon gegeben. Auch zu Menschen, die also ich weiß, einer kommt aus einem Dorf und sieht nicht unbedingt aus wie ein Brahmana von der Erscheinung. Und das ist aber ein guter Vaishnava. Kann auch nicht viel die Schriften, macht nichts. Er ist ein guter Vaishnava. Und der hat das Recht, die Detis zu verehren. Also das sind die Vaishnava-Eigenschaften, die wir, nachdem wir schauen, die die Brahmanen-Eigenschaften übersteigen und in sich haben. Genau wie der Hare Krishna Mahamantra beinhaltet das Om. Nicht? Das ist vielleicht nicht sichtbar für jemanden von außen, aber es ist nichtsdestotrotz da. Mhm. Ja, ich glaube, Guru Shakti hat noch was auf dem Herzen zu dem Punkt. Also nicht noch eine Frage oder eine Stellungnahme. We have to take him because it's his point originally, Guru Shakti. Ja.
Kann man sagen, dass Srila Prabhupada so viel Brahman-Einweihung gegeben hat, weil es eine Notwendigkeit war, die Bewegung voranzupushen, die Deities zu verehren, zu kochen. Kann man auch sagen, dass immer noch eine institutionelle
Notwendigkeit besteht.
Ein institutioneller Mechanismus praktisch ist, das erfordert, dass immer neue Devotees diese heilige Schnur bekommen, damit die Deity-Verehrung und in der Küche genug Köche da sind und dass in der Zukunft das allmählich nach Eigenschaften, wirklich nach Eigenschaften gemacht wird.
Kann man sagen, dass Prabhupada aus einer institutionellen Notwendigkeit handelte, wenn er die Brahmen-Einweihung auch manchmal zu nicht so Qualifizierten gab, dass aber in der Zukunft diese Notwendigkeit sich erübrigt, weil genügend Devotees hoffentlich da sind. Ich würde sagen, yes, Prabhupada hat als ein großer und machtvoller Acharya sehr oft aus einer Notwendigkeit gehandelt. Die Ersteinweihung, die er damals gegeben hatte, hatten folgende Frage als Grundlage. Wer ist Krishna? Und die Antwort wurde dann gesagt, die höchste Persönlichkeit Gottes. Wer bist du? Eine ewige Seele. Sagt den Gast aus der Zuhörerschaft. Gut, morgen kannst du eingeweiht werden. Dieser Fall wird dokumentiert im Prabhupada Lilamrita in dem San Francisco Kapitel. Heute gibt es, glaube ich, wenige spirituelle Meister in der Bewegung, die das als Standard schon akzeptieren. Damals war für Ersteinweihung ein Gast. Das findet man heute. Ich kann mal das probieren beim Sonntagsfest. Wir können es ja mal machen. Diese Frage stellen und da werden bestimmt ein paar richtige Antworten kommen. Kann ich euch garantieren auf diese Fragen. Aber ich werde nicht die Einweihung dann geben. Das würde mich auch zum Skandalfigur Nummer 1 machen in ISKCON. So, Standards haben sich verändert, indem auf Qualifikation geschaut werden. Aber es gibt auch jetzt noch institutionelle Notwendigkeiten. Wenn deswegen jemand unbedingt, wenn wir Brahmanas brauchen und sonst würden die Deities verhungern, müsste die Brahmaneinweihung gegeben werden, so schnell wie es der Tempelpräsident sieht. Nicht? Das ist, kommt auch vor, selbst in Zürich. Dann ist aber die Tätigkeit auch da, dass die auf den Altar gehen und kochen und was für die Dedis machen, entsprechend der Eigenschaft. Und so beten zu den Dedis, erhalten zu werden in ihrem brahmanischen Leben. Ich finde, jetzt haben wir eine sehr ausgewogene Haltung gekriegt. Die dicke Luft ist auf Normalluft umgegangen und lässt sich gut atmen wieder. Hier. Ja, darf ich fragen, ist dieses Thema abgeschlossen? Möchte noch jemand zu diesem Thema? Gut. Jagannath? Ja. Ja. Du hast gesagt, dass es erscheint, dass diese den Körper und den Geist und die Worte ganz Krishna zu dedicaten, hinzugeben, eine Einschränkung zu sein scheint. Kannst du bitte darüber sprechen, wie es eben keine Einschränkung ist und wie das erkannt wird von jemandem, der Fortschritte macht? Es ist natürlich so, dass nur für jemanden, der nicht weiß von Krishna, das Tempelleben als Einschränkung betrachtet wird oder das Leben als Devotee eingeschränkt wird. Wer aber von Krishna weiß, der sieht da überhaupt keine Schwierigkeit drin. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wurde einmal gefragt, warum er ein Magazin herausbringe, nur immer über das gleiche Thema Krishna. Es ist doch nur dies eine Thema. Und dieses Magazin, ich weiß es nicht, erschien es, glaube ich, wöchentlich. Nicht? Wöchentlich. Dass es doch nur wirklich zu viel sei. Und daraufhin sprach Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diese bekannte Aussage. Er sagte, es reicht nicht mal aus, täglich ein Magazin über Krishna herauszubringen. Ich habe mal sogar gehört, er sagte, nicht, man könnte stündlich eins rausbringen, sekündlich. Denn Krishna ist so groß. Und so unbegrenzt. Und dann gab er das, sprach er davon, dass die Zeitungen in dieser Welt, es gibt wöchentlich erscheinende Tageszeitungen, wöchentlich erscheinende Städtezeitungen, wollte ich sagen. Aber eine Stadt wie Kalkutta ist nur ein kleiner Punkt auf im Kontinent von Indien. Indien ist nur ein relativ kleiner Landteil auf der ganzen Welt. Die Welt ist nur eine ein unbedeutender Planet im Universum. Und es gibt so viele Universen wie Senfsamenkörner in einem Sack. Diese Universen werden alle ausgeatmet von Mahavishnu. Und Mahavishnu wiederum ist nur ein Teil, eine Kala, Teilerweiterung, von Krishna. So unbegrenzt ist Krishna. Haha. Deswegen, wenn schon eine normale Zeitung über eine Stadt wöchentlich erscheinen kann, oder über ein Land, dann muss man doch sekündlich über Krishna, also so sagt er nicht, könnte man ständig über Krishna publizieren. Dazu muss man natürlich Krishna kennen. Wie heißt es? Yang Syama Sundaram Achintya Guna Svarupa. Im Herzen sieht der Devotee ständig der durch den Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, der durch die Augen der Liebe schaut, kann den Herrn im Herzen immer sehen. Man muss die richtige Sicht haben. Die Anjana, die Sicht der Prema. Dann kann man ständig über Krishna hören. Das erfährt man, wenn man im Vrindavan ist, wie die Devotees über Krishna sprechen. Wir wissen immer was Neues. dann was noch, hat man noch nicht gehört, das noch nicht gehört. Boah, es erschöpft sich ja nie, denkt man dann. Zuerst habe ich gedacht, auch in meinem spirituellen Leben, ja, ich lese das Bhagavatam und wenn ich mir das gut merken kann, dann weiß ich halt eine Menge über. Das geht immer weiter. Dann hört man die Bhagavatam Lectures jetzt mit diesen neuen Bhagavatam Lectures. Habt ihr das gesehen? Diese Bände, kann man sich immer die Lectures raussuchen und merkt, wie Prabhupada noch mehr erzählt und noch mehr was. Beispiele, Zitate, die man noch nie zuvor gehört hat. Es erschöpft sich nicht. Hare Krishna. Yes, Dalva Vedbabu. Ja. Good. Even I would like to know what it is, because I'm just my room is a collector's room. I have read maybe one fifth of it, if I'm lucky. One fifth, no, one sixth, maybe of it. Please hint it also. Also Tattva Vid hat was zu dem Thema Varnashram Brahmanas, was er empfehlen kann. Fotokopiert aus meinem Zimmer. Please tell me also what it is, because I also have to. Gut. Wie ist die Stimmung? Sind noch Fragen? Gut, dann sind wir durch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai, Sisi go nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Divine Grace Srila Satchinanda Maharaj ki jai.